Liebe Geschwister, ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass wir diese Einheit feiern dürfen zusammen. Es ist für mich ein Vorrecht, ein Privileg, dass ich immer wieder hier mit euch sein darf. Ich bin sehr gerne zu und bei uns daheim in der Gemeinde. Ich genieße es dort jedes Mal, aber ich freue mich auch mal, hier zu sein, eure Gesichter zu sehen, eure Lieder mitzusingen und eure Liebe zu Jesus zu sehen. Ich würde gerne vor der Predigt beten und lade euch ein, dass ihr dazu nochmal aufsteht und dann. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Danke dir für dieses Privileg, das du uns gibst und das du uns schenkst. Es ist ein großes Vorrecht. Viele andere Christen würden uns darum beneiden, Herr, so eine Gemeinschaft zu genießen. Sie sind vielleicht vereinzelt, einsam. Bitte tröste und stärke du auch sie. Aber wir danken dir, Herr, dass wir diese Zeit auskaufen dürfen, dass wir diese Zeit benutzen dürfen, um ja, uns gegenseitig zu stärken in der Gemeinschaft, aber ganz besonders auch, um uns intensiv mit deinem Wort zu befassen, um uns ganz deinem Wort auszusetzen, dass dein Wort unsere Herzen bearbeiten kann, umkrempeln kann, erneuern kann. Darum wollen wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist bewirkst, dass das geschehen darf heute Morgen auch. Zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit soll alles geschehen. Amen. Amen. Als ich vor ein paar Monaten das letzte Mal hier bei euch war, habe ich eine Stelle angeschaut aus Matthäus 12. Matthäus 12, Vers 9, eine nicht ganz so bekannte, berühmte Stelle vielleicht, wo es um die Frage am Ende geht, was darf man, was ist erlaubt? Ja, eine Frage, wo Jesus sehr, sehr andere Auffassung war als die Pharisäer, als die Gelehrten der damaligen Zeit. Und da habe ich euch versucht, ein bisschen eine Ausrichtung zu geben und zu zeigen, was der Text hier uns sagt und lehrt. Daheim bei uns in Ditzingen sind wir weitergekommen inzwischen, Stück für Stück weiter ins nächste Kapitel schon vorgedrungen, ins Kapitel 13. Und das ist sehr bekannt, oder? Matthäus 13, wenn ihr das aufschlagt und wahrscheinlich Überschriften habt in eurer Bibel, dann seht ihr gleich, was los ist in Kapitel 13. Es kommt ein Gleichnis nach dem nächsten. Und tatsächlich sind ist hier einer von diesen fünf, sagt man, Redeblöcken im Matthäus-Evangelium. Fünf Stück gibt es davon, verteilt von ziemlich am Anfang der Bergpredigt bis zum Ende der Endzeitrede. So sind sie über das ganze Evangelium verteilt und strukturieren auch irgendwo dieses Evangelium. Und in diese Gleichnisse würde ich euch heute gerne ein bisschen mit hineinnehmen, allerdings nur überblicksmäßig, weil die hängen so eng miteinander zusammen und die sind so verwoben ineinander, dass ich nicht die Freimütigkeit habe, jetzt einfach nur eins rauszugreifen und das euch zu bringen. Ja, deswegen würde ich gerne einfach nur eine grobe Ausrichtung geben, damit ihr dann später nach Hause gehen könnt und sagt, okay, jetzt habe ich so ein Geländer, und da kann ich auf eine gute Art und Weise durchlesen, durch dieses 13. Kapitel und kann die Gleichnisse einordnen. Ja, kann verstehen, um was es da geht. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, dass wir das begreifen, weil Jesus ist nicht einfach eines Tages hingegangen, hat sich überlegt und gesagt, komm, wir versuchen mal einfach Gleichnisse zu bringen, eine neue Methode. Ja, oftmals, wenn man Lehrer vielleicht ist oder versucht, anderen etwas weiterzugeben, dann denkt man, okay, ich habe es lange Zeit mal in dem Rahmen oder mit den Methoden versucht, vielleicht muss ich mal einen neuen Ansatz wagen, aber etwas von der anderen Seite ein bisschen mal angreifen, vielleicht heißt das erfolgreiche. Das ist hier nicht der Fall. Vielmehr ist es so, dass sich das einreiht in einen richtigen Spannungsbogen im ganzen Matthäus-Evangelium. Und da sind wir im 12. Kapitel tatsächlich an einem Höhepunkt. Nach diesem 12. Kapitel ist nichts mehr, wie es vorher war. Bis zu diesem 12. Kapitel hat Jesus sehr viel Zeit aufgewendet, und das lesen wir an mehreren Stellen. Ich werde sie tatsächlich nur nennen, werde sie aber nicht lesen. Wo wir sehen, dass Jesus eins gemacht hat, nämlich zu lehren, zu verkündigen, zu predigen. Tag aus, Tag ein. In Kapitel 4, Vers 17 ist die einzige Stelle, die ich lese. Da heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Diese Formulierung, von da an begann Jesus, bedeutet, dass er etwas Fortlaufendes getan hat. Er hat nicht an einem Tag mal gepredigt, tut Buße, und am anderen Tag hat er gesagt, seid gute Christen oder sonst irgendetwas, sondern das war seine Predigt, das ist der Kern seiner Predigt gewesen, die er Tag aus, Tag ein dem Volk gebracht hat. Und das können wir lesen dann durch die ganzen Kapitel hindurch. Kapitel 9, Vers 35 heißt, Jesus zog durch die ganzen Städte und Dörfer und predigte überall das Evangelium. In Kapitel 10, Vers 1 ist es dann, Jesus nimmt sogar seine 12 Jünger und sagt, hey, wir verstärken diese Botschaft. Wir schauen, dass die wirklich in jeden Winkel, in jede Ritze durchdringt im Land Israel, dass kein Dorf, keine Straße mehr da ist, wo diese Botschaft nicht gehört worden ist. Und so schickt er diese 12 los und sie predigen genau dasselbe, sagen, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. In Kapitel 11, Vers 1 geht es genauso weiter. Jesus hat seine Jünger angewiesen, hat sie darauf vorbereitet, was ihnen begegnen wird. Und dann heißt es genauso weiter, dass er wegging, um in den Städten zu lehren und zu predigen. Tag aus, Tag ein, kann man sagen, war das, was Jesus gemacht hat. Aber das ist nicht durch das ganze Matthäus-Evangelium so. Denn Jesus kommt dann in Kapitel 11 an eine Stelle, wo er dem Volk einen sehr, sehr großen Vorwurf macht. Eine wirklich markerschütternde Aussage, die wir dort finden, wo er die Städte, wo am meisten von seinen Wunderwerken geschehen sind, und all diese Wunderwerke waren das zweite Standbein, das alles unterstützt hat, was Jesus gesagt hat, ihn als Messias bewiesen und ausgewiesen hat. Und sie haben aber trotzdem nicht das getan, was Jesus gesagt hat. Sie haben nicht Buße getan, sie sind nicht umgekehrt. Und das ist ein vernichtendes Urteil, oder? Wenn Jesus sagt, sogar Tyrus und Sidon, die hätten schon Buße getan. Aber ihr immer noch nicht. Das ist ein vernichtendes Urteil. Tyrus und Sidon, Heidenstädte, später dann Sodom, Gomorra. Solch ein Begriff vom Bibellesen. 1. Mose 19. Ja, ist ein Inbegriff für Unmoral, für Gewalttat und Sünde. Aber Jesus sagt, ihr seid noch schlimmer und euch wird es noch schlimmer gehen am Tag des Gerichts. Und das ist aber noch nicht der Höhepunkt. Denn wir gehen nämlich weiter Schritt für Schritt und finden, dass es sich dann zuspitzt in Kapitel 12. Ich überspringe einige Dinge, die da noch sind. Aber in Kapitel 12, Vers 22, dort kommen wir wirklich zum Höhepunkt. Dort sehen wir Folgendes in Kapitel 12, 22 heißt es, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Da liest man so schnell darüber, oder? Wissen wir, was das bedeutet? Ein Besessener, blind und stumm. Wer von euch hat so einen schon mal getroffen? Ich glaube, müsst ihr nicht lange nachdenken, wenn ihr mal so einen getroffen hättet. Es ist jemand, bei dem übersiehst du das nicht. Schon einer, der besessen ist, hat nicht mehr die volle Kontrolle über seinen Körper. Und das bedeutet, der benimmt sich nicht so, wie sich jeder andere benimmt. Das fällt auf. Das entgeht dir nicht. Dieser Besessene, wenn er dann aber taubstumm ist, wenn er nicht hört und nicht reden kann, dann ist er völlig isoliert von der kompletten Umwelt. Er ist abgeschnitten von der Außenwelt. Was für ein armes Geschöpf, oder? Aber dann kommt noch eins drauf, er ist auch noch blind. Also ich hätte zu kauen mit einem von den Sachen, von diesen. Und hier kommen drei aufeinander. Und von all den Heilungen, die wir in Matthäus sehen, es waren viele bis dahin, ist das der Gipfel. Es kommt wirklich der komplizierteste, der schwierigste Fall. So wie wenn einer eine dreifach unheilbare Krankheit hat. Stell dich das mal vor. Eine wird schon reichen eigentlich, oder? Aber es ist ein dreifaches Urteil. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass man dann in 2. Mose liest über, in 2. Mose 4 gibt es die Stelle, wer ist es, der blind und sehend macht, der stumm und redend macht, ja? Wer macht das? Das ist Gott. Und der Rückschluss war, okay, wenn jemand blind ist und wenn jemand stumm ist, wer hat das gemacht? Gott. Das heißt, kann irgendjemand was dagegen ausrichten, wenn Gott denjenigen stumm gemacht hat? Schwierig, oder? Das heißt, es war an sich, galten das als die schwierigsten Fälle. Und dann kommt diese Besessenheit hinzu. Das ist wirklich der Gipfel, das größtmögliche, der größtmögliche Problemfall. Und wunderbar, wie Matthäus es oft macht, lesen wir dann einfach nur im nächsten Vers oder im selben Vers. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. So wunderbar, wie Matthäus kein Spektakel draus macht. Das könnte man wunderschön inszenieren, oder? Und in die Zeitungen schreiben und sonst irgendwas machen. Und Matthäus sagt einfach, und er heilt ihn, fertig. Es ist so nüchtern, aber es zeigt einfach, das macht einen immer ein bisschen kritisch, oder? Wenn jemand zu begeistert ist von irgendeiner Sache, von irgendeinem Staubsauger oder irgendwas, denkst du, ob das alles so stimmt, was er sagt? Da muss man ein bisschen bremsen, umso schöner diese nüchterne Wahrheit hier einfach zu sehen. Aber nachdem Jesus dieses größtmögliche Wunder vollbracht hat, geschieht das, was man nicht für möglich halten sollte. Das heißt nämlich, die Volksmengen erstaunten und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Und das klingt vielleicht für uns erstmal positiv. Wir denken, ja okay, sie sind jetzt ganz kurz davor, oder? Jetzt noch ganz bisschen. Und dann haben sie es begriffen, dann haben sie es verstanden. Aber ich sage euch, hier darf es schon überhaupt keinen Zweifel mehr geben. Du kannst hier an dieser Stelle nicht mehr fragen, es kann doch nicht etwa wirklich sein, dass der Messias ist. Hey, es ist so sonnenklar. Wenn du es jetzt nicht kapierst, wann dann? Was soll er noch machen? Welches größere Zeichen, welches größere Wunder soll er noch machen? Das, was hier zum Ausdruck kommt, ist nicht, wo man Hoffnung hat und sagt, okay, vielleicht braucht es noch einen kleinen Schubser und dann haben sie es geschafft, sondern es ist eine Bestätigung. Du kannst so viel machen, wie du willst und sie werden immer noch zweifeln und hin und her blinken. Ist das so oder ist das nicht? Das heißt, auf das größtmögliche Zeichen hin kommt der größtmögliche Unglaube eigentlich und dann in Vers 24 auch die größtmögliche Anklage. Denn die Pharisäer stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie können nicht mehr das erklären und sagen, es ist ein Trickkünstler oder sonst irgendetwas, wie man versucht, das dann zu entlarven. Sie haben nur noch eine Möglichkeit. Sie sehen, es ist eine gewaltige Kraft, es ist die kannst du nicht in Frage stellen, es ist absolut übermenschlich, aber sie sagen, okay, wenn es nicht aus der guten Quelle kommen kann, dann kommt es eben aus der bösen. Dann hat es der Teufel selber gemacht. Das ist die größtmögliche Anklage, die man Jesus gegenüber bringen kann. Und Jesus antwortet daraufhin ausführlich in dem ganzen 12. Kapitel und sagt den Pharisäern unter anderem diese größtmögliche Sünde. Ihr habt davon gehört mit Sicherheit, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Das fällt genau in diesen Zusammenhang, ja, wo Jesus sagt, wer eine dermaßen große Offenbarung und einen dermaßen unumstößlichen Beweis dem Teufel und dem Satan zuschreibt, der lässt den Heiligen Geist. Und daraufhin gibt Jesus eine Reihe von Warnungen ab über letzte Stück aus dem 12. Kapitel und sagt, passt auf, ihr lauft ins Verderben. Er malt uns Szenen des Gerichts vor Augen, wo Heiden aufstehen werden und wo die zu diesem Volk, das so verstockt, das so verhärtet, das so blind ist und das den so willentlich hinauswirft, sagt, sie werden euch verdammen, sie werden euch verurteilen. Und dann kommen diese zwei letzten Abschnitte hier von der Rückkehr der unreinen Geister, auch das muss man in diesen ganzen Kontext einordnen. Jesus sagt, wenn ihr mich nicht haben wollt, werdet ihr nicht leer bleiben. Dieser Platz wird nicht leer bleiben. Ihr lehnt mich ab, aber diese Lücke wird nicht leer bleiben. Ja? Jesus kam, hat die Teufel, die Geister, die Dämonen hinausgetrieben. Und sie sagen aber, es bleibt leer. Das Haus wird nicht bewohnt. Und dann, sagt er, wird es am Ende schlimmer. Und dann kommt seine eigene Familie sogar und wendet sich gegen Christus und will ihn aus dem Verkehr ziehen. Und Jesus in diesem absoluten Tiefpunkt eigentlich macht eine große und eine herrliche Wahrheit klar. Er sagt, schaut hier, genauso wie ich jetzt hier sagen könnte, schaut, meine Familie. Sagt Jesus, kümmere dich mal, da draußen steht deine Familie, klopft, die müssen jetzt unbedingt mit dir reden. Sagt, meine Familie ist doch hier. So finden wir das ganz, ganz oft in der Schrift, an den größten Tiefpunkten eine herrliche Offenbarung der Wahrheit des Evangeliums. Und das ist der Hintergrund, daraufhin hat sich alles hier aufgebaut, bis dann Kapitel 13 eben anbricht und es hier heißt, in Kapitel 13, Vers 1, an jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus, setzte sich an den See und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Damals war es genau umgekehrt, ne? Sonst würde ich sitzen und die würden alle stehen. Aber ich glaube, es ist gut so, weil ich bin sowieso, ich werde nicht müde. Aber ihr werdet wahrscheinlich müde werden mit der Zeit. Früher war es umgekehrt, interessanterweise. Zum Lehren, man setzte sich und die Volksmenge, heißt es hier, sie stand am Ufer. Und jetzt passiert etwas, man würde erwarten, dass genau das Gleiche passiert, was bisher immer passiert ist. Jesus tut seinen Mund auf und lehrt. Er verkündigt das Evangelium. Aber was geschieht jetzt auf einmal? Jesus erzählt, wir nennen es ein Gleichnis. Wenn wir das jetzt richtig einordnen wollen, ich meine, die Gleichnisse, wer hat noch nicht von Gleichnissen gehört? Wer könnte nicht ein paar von diesen Gleichnissen erzählen? Wer könnte nicht bei ein paar Gleichnissen sogar sagen, was sie bedeuten? Es ist beliebt, hinzugehen, auch zu sagen, was soll ich predigen? Vielleicht predige ich mal über ein paar Gleichnisse. Es ist etwas Beliebtes, was man einfach nimmt und behandeln kann. Und es ist so kompakt, es eignet sich gut für eine Predigt, es ist so eine abgeschlossene Einheit. Aber ich glaube, dass es oftmals ganz schön vorbei zielt. Denn Jesus hat diese Gleichnisse hier nicht einfach genommen, zusätzlich zu seiner Predigt, und hat gesagt, okay, wie könnte ich euch ein Beispiel geben? Wie könnte ich euch versuchen, diese Wahrheit zu veranschaulichen oder noch deutlicher vor Augen zu führen? Das ist nicht das, was hier geschieht. Das, was hier geschieht, ist, wenn ich übertrage es mal auf unsere Situation hier. Es wäre so, wie wenn ihr heute in den Gottesdienst kommen würdet, ich würde hier hochkommen und würde euch eine Geschichte erzählen über eine Katze, eine Maus und einen Vogel. Und dann wäre ich nach 3 oder 5 Sätzen fertig und dann würde ich mich hinsetzen. Dann würdet ihr sagen, ja und jetzt, oder? Dann wäre es ein bisschen eine komische Situation, oder? Dann würde ich vielleicht nochmal aufstehen, würde es nochmal eine Geschichte erzählen und würde ich mich wieder hinsetzen. Und so reiht Jesus ein Gleichnis nach dem anderen, aber er legt es dem Volk nicht aus. Er sagt dem Volk nicht, was das bedeutet. Und wir sind vertraut, ja, wir lesen das Gleichnis, von wie der Seemann hinausgeht, alle wieder da, wie er hinauswirft und das Wort sich verteilt und alles. Und wir wissen, der Boden ist der und so weiter. Wir haben die Deutung sogar da. Aber wir müssen uns zurückversetzen und sagen, wie haben die das gehört? Die hören Acker, einer wirft da Sachen raus und fertig. Und dann bringt eines 30, 60 und eines 100-fach Frucht. Hey, was soll ich damit? Was soll ich damit? Das heißt, und in Vers 34 übrigens wird es dann ganz deutlich, hier heißt es, dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Okay? Das heißt, Jesus sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. Nicht mal ab und zu, nicht als Verstärkung, nicht als Untermauerung, sondern das war das, wie er geredet hat. Das heißt, es ist etwas ganz Entscheidendes, hat sich verändert. Jesus hat zuerst klar und deutlich zu dem Volk gepredigt, dann kommen diese Gleichnisse hier und irgendwann lehrt Jesus das Volk gar nicht mehr. Das heißt, das Wort wird von dem Volk geradezu weggenommen. Aber was sind Gleichnisse? Was bedeutet das, ein Gleichnis? Für uns ist es so, wir haben schon ein paar Verbindungen dazu, zu diesem Wort, aber wenn wir es von der Schrift her einordnen wollen, müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Was bedeutet dieses Wort Gleichnis? Und das ist so wichtig, deswegen möchte ich, dass wir da ein bisschen besseres Gespür für dieses Wort bekommen. Ein Gleichnis, das Wort Gleichnis ist verwandt mit Sprichwörtern oder sogar mit Rätsel. Und das ist ein bisschen was anderes als ein gutes Beispiel, oder? Ein Rätselspruch. Wenn wir ins Alte Testament hineingucken, da gibt es verschiedene Stellen, eine davon greift Matthäus sogar in diesem Zusammenhang auf, Psalm 78 ist das. Psalm 78, sagt er, erfüllt sich in dem Dienst von Jesus. Hier heißt es folgendes, Psalm 78, Vers 2. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch. Da steht eigentlich dann, du könntest genauso übersetzen, in einem Gleichnis. Matthäus sagt in Gleichnissen. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch, will hervorbringen Rätsel aus der Vorzeit. Und ihr kennt das im Alten Testament sehr oft, so zwei Aussagen, die parallel laufen, die eigentlich das gleiche aussagen, vielleicht mit einer kleinen Bedeutungsunterschied. Aber die in die gleiche Stoßrichtung gehen. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch, will hervorbringen Rätsel aus der Vorzeit. So, Spruch und Rätsel, das ist dasselbe hier. Und es gibt einige Stellen durchs ganze Alte Testament hindurch, es ist spannend zu verfolgen, wo diese Kombination vorkommt. Es ist an ganz interessanten Stellen, wo genau diese zwei Begriffe nebeneinander gestellt werden. Führt ein bisschen zu weit, das jetzt alles auszuführen. Aber es ist ein Rätsel. Und ein Rätsel, was ist das Besondere an einem Rätsel? Weiß jeder gleich, was es bedeutet? Das ist schwierig, das zu verstehen, oder? Es ist schwierig, da auf den grünen Trichter zu kommen. Was bedeutet denn das Rätsel? Erinnert euch in der Schrift, ne, der Simson stellt da ein Rätsel. Und die knobeln und ohne einen Tipp kommen sie nicht drauf, oder? Das heißt, und wörtlich dieser Begriff Gleichnis im Neuen Testament, der heißt eigentlich daneben werfen. Ja? Daneben werfen, also oder parallel. Ihr kennt das Wort parallel, ja, das kommt hier auch, parabole. Das heißt daneben werfen, ja? Parallel werfen. Warum daneben oder parallel werfen? Es geht hier darum, du hast eine wörtliche Aussage, die sich an der Oberfläche bewegt, willst damit aber etwas anderes eigentlich sagen, was tiefer ist und was aber übertragen ist. So, ihr denkt, das ist komisch, oder? Das ist sehr kompliziert. Es klingt hoch kompliziert, nur was für Studierte, aber ich kann euch trösten, es ist etwas, was ihr Tag aus, Tag ein benutzt. Das ist normale Sprache bei uns. Ich will ein Beispiel machen. Wenn ich euch jetzt sage, liebe Geschwister, spitzt die Ohren. Packt jeder von euch dann einen Spitzer aus und... Natürlich nicht, ne? Wir verstehen, was damit gemeint ist, aber wir haben eine wörtliche Aussage. Aber wenn du sie wörtlich anwendest, dann liegst du daneben. Die eigentliche Bedeutung liegt im übertragenen Bereich. Du musst verstehen, was mit dieser Aussage gemeint ist. Oder wenn irgendeiner nach dem Gottesdienst kommt zu mir und sagt, lieber Prediger, du hast aber lange um den heißen Brei geredet. Also ich habe das Wort Brei habe ich nicht mal in den Mund genommen. Kann nicht sein. Doch, weil damit gemeint ist, dass man sich um eine Sache kreist, aber ohne wirklich zur Sprache zu kommen, ohne zu sagen, um was es geht. Das bedeutet, diese Redewendungen, diese Sprichwörter, die haben wir weit, weit in unserer Sprache verbreitet. Jeder benutzt sie und jeder versteht sie. Es sei denn, du bist nicht hier aufgewachsen, es sei denn, du kennst all diese Sprichwörter nicht und du denkst, hey, was reden die für einen Stuss? Was reden die für, das macht doch keinen Sinn. Ja? Erst wenn du dich damit befasst und jemand sagt, hey, schau mal, das ist ganz einfach, das bedeutet das und das. Ach so, okay, macht Sinn, ja. Dann kannst du es übertragen, dann kannst du es verstehen. Dann kannst du es dann kannst du die Deutung verstehen. Aber wenn du nicht eingeweiht bist, dann verstehst du nur Bahnhof. Das ist schon wieder so, ne? Du verstehst nur Bahnhof. Das ist echt, echt interessant, wie weit das durchdringt in unsere Sprache. Und wir merken es nicht mal. Wir merken es nicht mal. Und genau dasselbe ist es aber hier. Du sagst, machst eine parallele, wörtliche Aussage, aber die eigentliche Bedeutung erschließt sich nur, wenn du es überträgst. Wenn du schaffst, diese Brücke zu schlagen. Und genau dasselbe ist es hier mit diesen Gleichnissen. Für diejenigen, die es nicht verstehen, für diejenigen, die nicht eingeweiht sind, kann man sagen, für die ist das, sind das Geschichten. Und die verstehen es nicht. Übrigens, deswegen die ersten vier Gleichnisse eigentlich, die werden, sagt Jesus, dem Volk gegenüber. Die letzten drei, die sagt er seinen Jüngern gegenüber, da sind sie privat. Bei den Gleichnissen 2 bis 4, die fangen fast gleich an und da heißt es immer wieder, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor. Interessant, oder? Allein diese Formulierung. Er legte es ihnen vor. So, man könnte sagen, ja, er erzählte es, oder? Nein, er legte es ihnen vor. So, wie ein Rätsel, wirklich. Jetzt probiert euch mal dran. Versteht ihr es? Spannend, ne? Also das bedeutet, das sind Gleichnisse. Und für diejenigen, die von Jesus nicht unterwiesen werden, die Jünger sind ja auch, die kommen dann zu Jesus und sagen, Jesus, was machst du? Warum redest du in Gleichnis zu ihm? Was ist passiert? Auf einmal, alles anders, auf einmal versteht man nichts mehr. Es ist, und die Frage ist, warum tut Jesus das? Der eine Punkt ist, es ist Gericht tatsächlich. Er sagt, ihr wollt nicht hören, dann sollt ihr nicht hören. Ihr wollt nicht verstehen, dann werdet ihr nicht mehr verstehen. Das Wort wird von euch weggenommen. Das ist hart. Das ist wirklich schwer. Und betrübend ist es eigentlich. Es macht einen traurig. Und aber es erschüttert einen auch, oder? Das heißt, wenn man dieses Wort laufend, Tag aus, Tag ein hört, aber sagt, es geht mich nichts an. Ich brauche es nicht. Ich bin gut zurechtgekommen. Buße tun, umkehren, mein Leben aufgeben, sterben für Jesus. nichts mehr selbst hinzufügen, nichts mehr beitragen?
Nee.
Es ist schön, das zuzuhören. Er redet so gut. Es ist so interessant immer, ihm zuzuhören, wie er ist so wortgewaltig und das klingt einfach toll, wie er das macht, ja. Aber eigentlich, worüber er redet, ist nicht so wichtig, ne? Das Matthäus-Evangelium zeigt uns, wenn wir diesem Wort gegenüber nicht weich werden und nicht antworten und uns nicht wirklich damit befassen wollen, das Wort wird früher oder später weggenommen. Es wird nicht für immer da sein. Wir denken so, ist der Gottesdienst hier, der wird noch in 500 Jahren so sein hier, ne? Die Bibel, dass wir die jeden Tag in die Hand nehmen können, das wird noch die nächsten 2000 Jahre so sein, ne? Wer garantiert dir das? Das Wort, wenn es nicht angenommen, wenn man sich dafür nicht öffnet, dann wirst du eines Tages, vielleicht so wie es hier ist, es wird dir nur noch Rätsel sein, du wirst gar nichts mehr verstehen. Oder am Ende wird es vielleicht ganz weggenommen sein. Das heißt, hier gilt es mit Furcht und mit Zittern, das wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite aber haben die Gleichnisse zugleich einen zweiten Zweck. Es ist nicht nur, dass Jesus einfach sagt, er könnt ja auch Chinesisch reden. Ne? So. Könnt ja einfach eine Fremdsprache, dann wissen sie gar nicht mehr. Übrigens sogar das, wenn man diese Linie verfolgt, vom Alten Testament bis in die Apostelgeschichte hinein, sogar das spielt damit hinein, dass sie auf einmal das Wort in fremden Sprachen hören, oder? Das kommt da in diese ganze Linie mit hinein. Aber an dieser Stelle, Jesus spricht nicht in fremden Sprachen zu ihnen, er verschleiert es ihnen nicht komplett, sondern wenn er es auch vor dem Volk verbirgt, so will er aber doch seinen Jüngern etwas beibringen dabei. Er will seinen Jüngern, will er etwas offenbaren, will er etwas zeigen, will er etwas Schönes mitteilen. Also wir dürfen es nicht zu einseitig betrachten, dass wir es nur als Gericht sehen. Es ist auch Gnade, es ist auch Offenbarung und herrliche Dinge, die uns hier gezeigt werden. Und da will ich euch doch ein bisschen mit hineinnehmen. Was offenbaren uns diese Gleichnisse? In Vers 10 sagt Jesus das übrigens seinen Jüngern. Das will ich gerne lesen noch. In Vers 10 heißt es, und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, übrigens von wem? Natürlich von Gott, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Unterstreicht es, was ich gesagt habe vorher? Ich hoffe. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber er sagt, euch ist es gegeben. Ihr dürft es verstehen, aber vor den anderen nicht. Die anderen dürfen es nicht mehr verstehen. Aber was sollen diese Gleichnisse zeigen? Was sollen diese Gleichnisse offenbaren? Das Erste und das Wichtigste. Worum drehen sich all diese Gleichnisse? Um Tipps zur Lebensführung, um gute Ratschläge für den Alltag. Worum dreht es sich? All diese Gleichnisse, Jesus sagt es hier im Vers 11, die Geheimnisse, was für Geheimnisse? Die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Worum drehen sich alle Gleichnisse? Das ist schon mal die allerwichtigste Ausrichtung. Wenn du dich fragst, okay, worum geht dieses Gleichnis? Okay, es muss irgendwie ganz zentral etwas mit dem Reich Gottes zu tun haben. Es muss sich um das Reich der Himmel drehen. Das ist das Thema. Das ist das Mark. Das ist das Zentrum. Das darf man nie vergessen, wenn man sich mit diesen ganzen Gleichnissen beschäftigt. Denn all die Gleichnisse heißt, Jesus leitet sie ein und sagt, ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht, ... Einmal ums andere Mal. Man kann es eigentlich nicht überlesen, aber ich staune, dass es doch trotzdem immer wieder geht. Wir sind so zuverlässig davon, irgendwie mal, interessanter Gedanke, biegen wir mal ab. Bleibt doch bei der Sache. Reich der Himmel, das ist das Thema. Darum geht es. Jetzt ist es wichtig, wenn wir über das Reich der Himmel reden. War das Reich der Himmel für die damals, für das Volk Israel damals, war das so eine völlig neue Idee? So künstliche Intelligenz, nie was davon vorher gehört. Hat es 2000, 4000, 6000 Jahre lang nicht gegeben. Was ganz Neues. Ist das so mit diesem Gedanken, es gibt ein Reich Gottes? Haben Sie die Juden davon nie gehört vorher? Natürlich haben sie gehört. Haben sie vorher nie von einem Messias gehört? Natürlich haben sie von einem gehört. Haben sie sogar gewartet auf einen Messias und auf sein Reich? Ja, sie haben sogar darauf gewartet. Sie hätten sogar, wenn es irgendwie ein bisschen besser harmoniert hätte, Jesus am liebsten genommen und als ihren Messias in ihrem Reich gemacht. Das Interessante und das Entscheidende ist eigentlich nur die Frage, wie ist dieses Wesen? Aber ich will es euch zeigen in Lukas tatsächlich, in Lukas 19, Vers 11. Da sehen wir diese Erwartung wirklich hervorbrechen unter der Oberfläche. Lukas 19, Vers 11 lesen wir, während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis, interessant wieder, ne? Fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen solle. War da eine Erwartung da? War da eine Hoffnung da? Jetzt bricht das Reich Gottes an? Definitiv. Es ist sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Ein paar Verse später, Jesus zieht in Jerusalem ein. Ist klar, oder? Was die Absicht, was die Erwartung war, was die Hoffnung war, Jesus wird jetzt König in Jerusalem und wird all das tun, was das Alte Testament doch gesagt hat, oder? Land, Verheißung, Feinde geschlagen, all diese Dinge. Das Entscheidende, warum hat es zwischen Jesus und dem Volk nicht geklappt? Weil die Vorstellungen über den Messias und über das Reich so auseinandergingen. Die damalige Vorstellung, und das ist nicht ganz ausgestorben, war, dieses Reich Gottes ist irdisch, es ist materiell, es ist im Hier und Jetzt. Und man kann viele Stellen im Alten Testament finden, oder guck, da steht es doch, oder? Wisst ihr, was Jesus jetzt tut, hier genau in den Gleichnissen? Er nimmt ein Gleichnis nach dem nächsten, um diese allgemeinen Erwartung, die da gewesen ist, wie wird das Reich Gottes sein? Großvater erzählt im Schaukelstuhl und sagt, wenn der Messias kommt, dann wird es so und so sein. Und hier geht's los. Und wahrscheinlich wird die Partei dann und so weiter. Haben sie sich alles schön ausgemalt. Und Jesus geht jetzt her und zeigt, wie das wahre Wesen des Reiches ist, im Gegensatz zu dem, wie es erwartet worden ist. Da will ich euch ein bisschen nur diesen Überblick geben. Sieben Gleichnisse haben wir hier. Sieben Gleichnisse und jedes Mal dasselbe. So hat das Volk erwartet und Jesus sagt, nee, es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Das erste Gleichnis, ich hoffe, dass ihr vom Inhalt her schon vielfach vertraut seid mit den Gleichnissen. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, dann setzt euch hin und lest sie euch durch. Es ist tatsächlich viel. Das ist nicht viel, ein Kapitelchen. Das erste Gleichnis, eins von den bekanntesten. Der Seemann geht hinaus, streut den Samen und dann das eine fällt auf den Weg, das andere aufs Steinige, aufs Felsige, das dritte fällt dann unter die Dornen und das vierte fällt dann auf den guten Boden und bringt tatsächlich Frucht. Was möchte Jesus uns zeigen? Was möchte er uns beibringen? Er sagt uns, oder die Erwartung war, der Messias wird kommen und was wird er tun? Das Erste, er wird alle 12 Stämme hinter sich versammeln, vereinen. Er wird sie alle hinter sich zu, die waren ja zerstritten, oder? Zerfahren, die einen so, die anderen nur so Halbgläubige. Also es war wirklich keine besonders tolle Einheit, die wir heute beschworen, besungen haben hier, die Jesus unter uns gestiftet hat, weit, weit weg davon. Aber sie haben gehofft, okay, der Messias kommt und alle 12 Stämme werden auf seine Stimme, auf sein Wort hören und werden sie alle hinter sich versammeln. Und dann kann man was bewegen, oder? Wenn das ganze eigene Volk zerstritten ist, kann man dann was auf die Beine stellen? Wird schwierig, wird sehr schwierig. Was sagt Jesus?
Nur ein geringer Teil wird auf sein Wort hören. Nur bei einem geringen Teil wird es Frucht bringen. Und selbst bei denen, wo du denkst, oh, da sieht's gut aus, am Ende ein Judas, wo du sagst, okay, keiner hat es vorher gesehen, kommen sehen. Und doch war er kein Echter. Das ist das Erste. Er sagt, nur ein geringer Teil, bei einem geringen Teil wird es zur Frucht führen überhaupt. Die zweite Vorstellung, das zweite Gleichnis geht weiter. Das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Der Lolch eigentlich. Ja, der Weizen und der Lolch, der mitten in dem Weizen aufwächst. Und der sagt dann so, macht so eine komische Anweisung, sagt, lasst beides zusammenwachsen. Ich weiß nicht, wer von euch so eine Taktik hat im Garten. Das Unkraut da und das andere da, lasst beides wachsen. Wir sind tolerant. Hat seinen Grund und hat seine tatsächliche Berechtigung. Aber was will Jesus damit zeigen mit diesem Gleichnis? Was will er? Er sagt, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und dann wird es getrennt werden, das eine verbrannt, das andere in die Scheune. Nur ganz kurz zusammengefasst. Was will Jesus damit lehren? Was will er damit sagen? Die Vorstellung war, er wird nicht nur die 12 Stämme hinter sich versammeln, er wird nicht nur eine große Einheit schaffen, sondern er wird auch alle Bösen erstmal rauswerfen, sodass das Volk heilig und gut ist, dass sie bereit sind. Ja, dass sie einfach, er wird gleich die Ungläubigen rauswerfen, ausrotten. Es gibt Stellen, die könnte man anführen. Guck, da steht's doch, ganz einfach. Was sagt Jesus? Er sagt, im Reich der Himmel wirst du bis zum Ende beides haben. Die Gläubigen, daneben wechseln Ungläubiger. Und nicht mal die Engel können es unterscheiden. Und lass es wachsen, und am Ende wird es sichtbar werden. Eine völlig andere Vorstellung, oder? Jesus sagt, du wirst nie hier reines, pures Reich Gottes auf der Erde haben. So hier in unseren Mauern sind wir drin und kein Ungläubiger ist da. So haben sie sich das vorgestellt, dass das so sein würde. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes ist ganz anders. Die Gestalt des Reiches der Himmel auf dieser Erde ist ganz anders. Später ist wieder was anderes. Er sagt, das kommt, aber nicht in dieser Zeit, in der es auf der Erde hier ist. Das Dritte, das Senfkorn, oder? Das ist eins auch der berühmtesten. Senfkorn auf dem Acker wächst größer als alle anderen und wird sogar zu einem Baum. Mega spannend, all die Gleichnisse. Ich muss immer die Zunge abschneiden, dass ich nicht dann abbiege und mich vertiefe da drin. Was will Jesus damit sagen? Jesus will, oder die Erwartung, wieder neu, war, das Reich Gottes kommt und es ist sofort in der ganzen Blüte da. Es geschieht ein Umsturz. Ja? So, die bisherigen Herrscher, über Bord geworfen, Aufstand, wie auch immer, werden beseitigt. Und dann kann das Reich, dann kann es richtig losgehen. Umsturz, Revolution. Und Jesus sagt, wie wird es sein? Jesus sagt, das Reich der Himmel wird am Beginn, wird am Anfang absolut unscheinbar sein. Verächtlich, lächerlich. 12 Jünger und Jesus nicht mal mehr dabei. Und so viel Angst, dass sie sich zuschließen müssen. Ja, nur noch 11 sogar, gell? Bis sie den einen nachgewählt haben. Und damit willst du ein Königreich aufbauen. Ein Königreich. So wie Babylon oder Persien oder Rom, ne? Ja, genau. Und die sind sich nicht mal einig. Die streiten sich nur um die Posten. Jesus sagt, das ist äußerst unscheinbar zu Beginn, aber am Ende wird es größer sein als alle. Es wird alle irdischen Reiche weit überstrahlen. Viel größer, viel herrlicher. Das nächste Gleichnis mit dem Sauerteig, sehr, sehr ähnlich. Aber er sagt, die Vorstellung wieder, es geschieht nicht nur eine Revolution, ein Umsturz, sondern dann greifen wir zu den Waffen, oder? Dann jeder gucken, was er noch hat und dann geht's los, die Welt erobern. Alle Feinde müssen wir besiegen, alle müssen diesem Reich unterworfen werden, oder? Militärisch, durch Siege über die anderen Reiche geschieht diese Ausbreitung. Das war der Gedanke. Was sagt Jesus? Wie wird sich das ausbreiten? verborgen, versteckt. Das heißt hier, diese Frau nimmt diese drei Maß Mehl und sie verbirgt diesen Sauerteig dort hinein. Und am Ende findest du ihn wo in diesem ganzen Teig? In jeder Ecke. In jeder Ecke, überall. Du kannst ihn nicht mehr rausholen und sagen, okay, können wir rausholen? So, genau so ist es mit dem Reich. Du kannst nicht dann einfach hingehen und sagen, okay, dieses Land machen wir platt und dann ist fertig. Das Reich ist auf der ganzen Welt, im letzten Winkel. Wunderbar und herrlich, oder? Dann kommen die letzten drei Gleichnisse. Das Reich gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Die damalige Vorstellung war, dass wenn das Reich Gottes kommt, das wird keiner verpassen, oder? Kann man das verpassen? Kann man das verschlafen? Kann man das übersehen? Wenn ein Umsturz geschieht, wenn militärische Ausbreitung, all diese Dinge geschehen, kannst du das verschlafen? Nicht, oder? Aber wenn es ein geistliches Reich ist, Jesus sagt, es ist ein Schatz, der im Acker verborgen ist. Die meisten laufen über diesen Acker und merken gar nichts. Die meisten sind sich überhaupt nicht dessen bewusst, dass da was ist. Aber ein Mensch findet den. Und vor Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Und das zweite von diesen beiden Gleichnissen, insgesamt das sechste, das geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Es geht hier um einen Perlenhändler, einen Kaufmann. Was war die Erwartung? Wenn das Reich Gottes kommt, es breitet sich aus, es ist großes Trarada. Wie wird es dir dann gehen? Musst du dir noch Sorgen machen um die Rente? Musst du dir noch Gedanken machen, wie die Inflation aussieht? Das ist kein Ding mehr, oder? Da wird Wohlstand da sein für alle. Dann wird es allen blendend gehen. Es wird eine Zeit sein, wo so gesprochen mit Genesis 49, kannst dein Esel sogar futtern lassen von deinem Weinstock. Ist egal, so ein Reichtum da. Das war die Erwartung, das war die Hoffnung, ja, dass das passieren wird. Was sagt Jesus? Derjenige, der diesen Schatz, der diese Perle entdeckt, was tut er? Er verkauft alles, was er hat. Es kostet zunächst mal. Und schließlich und endlich in dem letzten Gleichnis macht Jesus klar, dieses Fischernetz. Das Fischernetz wird hinausgeworfen, es werden Fische aller Art zusammengebracht und ans Ufer heraufgezogen und dann werden sie getrennt, werden sie sortiert. Übrigens sehr, sehr parallel zu dem zweiten Gleichnis. Es ist wunderbar und herrlich angeordnet. Ich werde nicht drauf eingehen. Was ist die Bedeutung? Die Überzeugung war, alle, die von Abraham abstammen, alle, die beschnitten sind, alle, die in das Raster hineinpassen, die werden das Reich erben, oder? Du brauchst nur die richtige Abstammung. Dann ist alles gut. Was sagt Jesus? Die Faulen werden hinausgeworfen, sagt er. Es geht ums Herz. Es geht am Ende darum, wie stehe ich zu Christus? Es geht am Ende darum, ist Glaube da? Ist Buße, ist Umkehr? Hat das stattgefunden oder nicht? Es gibt keinen alternativen Weg. Ein ganz kurzer Überblick über diese Gleichnisse und ich hoffe, es hilft euch, diese Gleichnisse einzuordnen. Wenn ihr sie lest, sagen, okay, ich weiß, worum es geht. Ich möchte ein paar Nägel zum Ende reinhauen, dass wir nicht nur sagen, oh, jetzt habe ich einige Dinge gelernt und verstanden, das ist interessant. Kann ich mal mit neuem Blick über die Gleichnisse lesen. Schön. Du kannst zu deinem Freund oder Nachbar oder Ehepartner oder wem auch immer sagen, guck mal, was ich verstanden habe. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Erste Frage. Wir können schön darüber reden, das Volk Israel hat voll die falsche Erwartung über das Reich Gottes. Und voll die falsche Vorstellung über den Messias. Erste Frage. Haben wir überhaupt ein Interesse, eine Erwartung Bezug auf den Messias und auf sein Reich. Kümmert es uns? Fragen wir überhaupt nach seinem Reich? Oder sagen wir, es ist so ein dekoratives Element in meinem Bücherregal? So, schönes altes Buch. Der Glaube, ein schönes Extra in meinem reichen Leben. Kümmern wir uns darum? Ist das uns wichtig? Haben wir eine Erwartung? Leben wir darauf hin? Es geht im Wesentlichen um dieses Reich und um diesen König. Das ist das Wesentliche. Alles andere ist weit unten einsortiert. Ich glaube, dass wir in der Gefahr sind, immer wieder, Aber ist das wirklich so? Haben wir eine Erwartung? Haben wir eine Hoffnung? Haben wir einen Fokus? Ein Großteil der damaligen Zeit und ich glaube ein Großteil der heutigen Zeit, die hören Matthäus 22, übrigens neues Gleichnis, der König lädt ein. Du, aber jeder geht an seinen Job. Jeder macht sein Ding. Ist egal. Keine Erwartung. Das reicht aber nicht, dass wir einfach nur irgendwie eine Hoffnung, irgendwie eine Erwartung haben. Verstehen und erkennen wir, dass das Reich, das Volk, die Verheißungen, der Messias, das ist, was wir mit geistlichen Dingen zu tun haben, nicht mit irdischen. Verstehen und erkennen wir diesen Unterschied. Es führt nämlich dazu, dass du bei dem einen Punkt rauskommst, dass du entweder einer bist, der wie die Jünger bereit ist, alles zu verkaufen und am Ende sogar zu sterben für den Herrn, oder dass du am Ende sagst, dieser Messias passt mir nicht, kreuzige ihn. Okay, es ist nicht, dass man sagt, okay, der eine mehr diese Vorliebe, der andere mehr diese Vorliebe. Wenn wir eine falsche Hoffnung und Erwartung an Jesus haben, dass er in erster Linie für die irdischen Dinge gekommen ist, dass er in erster Linie sein irdisches Reich hier aufrichtet mit uns, ist eine sehr, sehr problematische Erwartung. Das nächste, was ich möchte, ist, dass wir das verstehen, dass wir es begreifen. Das Reich der Himmel, dieses Wesen, das hat Jesus nicht neu erfunden. Das ist durch das ganze Alte Testament hindurch. Ich habe jetzt zuletzt gepredigt, diese Vers 34, Vers 35, wo dies alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Wenn du das Alte Testament begreifen, wenn du es verstehen willst, worin ihr gut unterrichtet seid, aber eine Bestätigung mehr, du musst es geistlich verstehen. Sonst bist du wie einer, der sich an vielen Stellen, okay, und im Allgemeinen gesprochen, sonst bist du einer, der auf dieser wörtlichen Ebene bleibt, aber überhaupt nicht versteht, was es eigentlich geht. Dann bleibst du an der Oberfläche und dann gehst du aber an der eigentlichen Zielrichtung, an der eigentlichen Bedeutung vorbei. Frage, wenn du weißt, dass die Bibel das bezeugt, wenn du weißt, dass es um dieses geistliche Reich sich dreht, kannst du es sehen? Kannst du dieses Reich sehen? Hast du Augen dafür, zu sehen, wo dieses Reich blüht, wo der Kampf ist, wo diese ganze Realität, diese geistliche Realität da ist? Denn es ist ja nicht etwas, was einfach nur eingebildet ist, oder? Es ist einfach etwas, das musst du dir halt vorstellen fest. So. Nein, oder? Es ist äußerst real. Es ist nicht einfach nur so, du redest dir dann halt etwas ein. Das sei ferne. Aber wir brauchen ein neues Herz, dass wir das sehen können. Die Pharisäer, ich erinnere euch an diese Stelle, oder? Wo die Pharisäer zu Jesus sagen, wie ist das mit dem Reich Gottes? Lukas 17, Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Ja, Jesus, wann geht's denn los? Antwortete er ihnen, sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Ja, hier. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oh, das ist das Entscheidende. Wenn du keine Augen hast, wenn du blind bist, wenn du im Herzen verstockt bist, Es kann noch so klar, noch so deutlich wie bei Jesus. Er kann das größtmögliche Wunder verbringen. Du siehst es nicht. Du hast keinen Blick dafür. Du hast kein Herz dafür. Du hast keine Antenne dafür. Nichts regt sich. Aber wenn wir geistliche Augen bekommen haben, wenn wir geöffnete Augen bekommen haben, können wir diese Dinge sehen, können wir sie wahrnehmen. Möge Gott es jedem Einzelnen schenken und gewähren. Und ich sage euch, diejenigen, die das haben, wenn du es nicht hast, dann wer ist derjenige, der blind macht und der sehend macht? Bitte Gott. Bitte Gott, der allen willig gibt. Matthäus 7, Vers 7, wer bittet, dem wird gegeben. Und euch, die ihr geistliche Ohren habt, die ihr ein verständiges Herz habt, will ich dieses Wort mitgeben, diesen Vers mitgeben. Matthäus 13, 16. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, haben es nicht gesehen. Zu hören, was ihr hört, haben es nicht gehört. Ihr seid so privilegiert. Ihr seid so reich beschenkt. Wenn ihr das hören, wenn ihr das sehen könnt, wenn ihr sagt, doch, ich habe noch vieles nicht verstanden. Glaubt mir, Geschwister, auch ich, vieles noch nicht verstanden. So wie die Jünger. Jesus am Ende sagt, habt ihr alles verstanden? Sie sagen, ja, ja. Ich sage, ja, nee, nicht wirklich. Ganz viel fehlt da noch, aber wir merken, der muss es sein. Wir merken, sein Reich ist das Entscheidende. Wir merken, was für eine Zeit geschlagen hat. Wir merken, mit Jesus ist nichts mehr, wie es vorher war. Und den brauche ich. Wenn ich sonst nichts habe, den brauche ich. Und ich möchte euch ebenfalls, die ihr so glückselig seid, ich möchte euch diese Worte Jesu, die immer wieder, die dreimal in dem Matthäus-Evangelium kommen, zweimal innerhalb dieser Gleichnisse, möchte ich euch zurufen, wer Ohren hat, der höre. Und es geht hier nicht um, wer hier zwei Ohren angebaut hat. Es geht hier nicht darum, dass man hören kann. Es geht darum, wer geistliche Ohren hat. Wer das verstehen kann, der höre genau zu. Das ist so wichtig. Ich lade euch herzlich ein, dass wir dem Herrn, der uns diese wunderbaren und herrlichen Gleichnisse gegeben hat, dass wir ihm dafür danken, dass wir ihn dafür anbeten, dass er begonnen hat, es uns zu offenbaren, dass er uns Einblick gibt, dass er uns darin lehrt, dass wir diese herrlichen Wahrheiten erkennen und sehen dürfen, uns daran freuen dürfen. Wenn dem aber noch nicht so ist, den Herrn selbst bitten, dass er uns das zeigt, dass er es tut. Denn es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Wollen wir beten? Geliebter Vater, ich danke dir dafür, dass du von langer Hand vorbereitet hast, wie Jesus kommen würde. Ich danke dir dafür, dass wir erkennen können und dass wir sehen dürfen, wie dieses Reich ist. Es ist gut, dass du es nicht so gemacht hast, wie wir es uns ausgerechnet hätten. Es ist gut, dass du nicht auf unsere Ebene gekommen bist und ein weltliches Reich hier aufgebaut hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Reich so anders ist, dass es so verschieden ist von all diesen Reichen und dass wir daran glauben können, dass wir dieses Reich sehen können, ja, dass wir Teilhaber an diesem Reich sein dürfen. Herr, wie herrlich und wie wunderbar ist das. Das wäre alles nicht möglich, wenn du das so nicht gewollt hättest, wenn du das so nicht angelegt hättest. Herr, es ist wunderbar, dein Evangelium zu kennen. Es ist wunderbar, dir nachzufolgen. Es ist wunderbar, in diesem Plan mit einbegriffen zu sein. Und wir wollen dich für die bitten, Herr, die unter diesem Wort sitzen, aber deren Herzen kalt und tot sind. Herr, wir wissen, wir Menschen, wir richten gar nichts aus. Aber wenn du redest, dann werden die Augen aufgetan. Wenn du ein neues Herz gibst, dann versteht es und dann glaubt es. Deswegen bitten wir und flehen, dass du Menschen das Geschenk machst, sie mit hineingefügt werden in dieses Reich. Zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit soll das geschehen. Amen.